7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin und wir schauen dieses Mal gemeinsam auf die Kalenderwoche 35. Da geht es unter anderem um frische Zahlen von der ULB, der NordLB und der DZ Bank. Und wir sprechen über eine Restrukturierung, die gerade die Märkte ganz schön auf Trab hält. Wer Warta-Aktien hat, der hat schon festgestellt, dass die sehr unter die Räder gekommen sind am Kapitalmarkt. Grund ist die Sanierung, die hält die Märkte gerade sehr auf Trab. Und über die Gründe spreche ich mit unserem Chefredakteur Sebastian Schmidt. Hallo Sebastian.
Hallo Sabine, freut mich.
So, wir sprechen ja eigentlich bei 7 Tage Märkte üblicherweise über Dinge, an die man ein konkretes Datum kleben kann. Das ist jetzt hier bei Warta tatsächlich ausnahmsweise mal nicht der Fall. Es ist aber das Aufregerthema in diesen Tagen und es wird uns auch, das kann man glaube ich sagen, in der nächsten Woche und mutmaßlich darüber hinaus noch beschäftigen und begleiten. Deswegen lass uns das mal etwas genauer anschauen. Es gab ja jetzt gerade einen kleinen Meilenstein zumindest. Es wurde ein Konzept für die Rettung von Warta vorgestellt. Wie sieht denn dieser Rettungsplan jetzt aus?
Ja, ganz so einfach ist er nicht. Das Konzept hat einige Bestandteile. Eins ist unter anderem ein Schuldenschnitt von 59% der Verbindlichkeiten. Dann gibt es frisches Eigenkapital. Das würden Porsche und der Warta-Großaktionär Michael Theuner stellen. Und außerdem soll Warta einen neuen Kredit erhalten. Insgesamt ist da vorgesehen, dass Warta für den Neustart 100 Millionen Euro frische Liquidität erhält. Und für die Kleinaktionäre ist das Konzept im Prinzip ein Schlag ins Gesicht, denn das Eigenkapital von Warta soll auf null herabgesetzt werden und die Streubesitzaktionäre gehen dann komplett leer aus.
Jetzt gibt es ja in der Theorie bei Sanierungen schon auch Wege, Investoren dann zumindest insoweit zu beteiligen, dass sie dann bei einer späteren Erholung von diesem Sanierungsfall nochmal mit profitieren würden. Auch bei Warta sieht ja der Plan schon vor, dass die Fremdkapitalgeber zum Beispiel so ein Instrument zur Wertaufholung bekommen, darüber dann auch wirtschaftlich 36% des Eigenkapitals hätten. So einen Vorschlag zur Wertaufholung gibt es für den Streubesitz aber offenbar nicht, ne?
Nein, und das ist eben besonders fatal, denn der Streubesitz war auch nicht unwesentlich. Der hielt bislang 49,9% des Grundkapitals und für die Streubesitzaktionäre gibt es kein Konzept und keine Möglichkeit, sich am neuen Eigenkapital zu beteiligen und damit dann von künftigen Wertaufholungen eventuell zu profitieren. Eine Barkapitalerhöhung, über die Michael Theuner und Porsche frische Mittel einbringen, steht den Kleinaktionären gar nicht offen. Und Warta begründet das mit den rechtlichen Vorgaben, denn ein Bezugsrecht für Kleinaktionäre würde einen Börsenprospekt voraussetzen, der aber nicht erstellt werden könne, weil kein geprüfter Jahresabschluss vorliege. Tja, und wie man sich denken kann, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hat das bereits scharf kritisiert und auch angekündigt, dass sie sich gegen diesen Plan natürlich wehren will.
Das klingt schon ein wenig nach einer Klage, die da im Raum steht, oder?
Ja, Klagen sind definitiv nicht ausgeschlossen. Noch laufen aber offenbar Gespräche mit Warta. Aber die DSW bereitet rechtliche Schritte natürlich vor. Sie will den Restrukturierungsplan in der jetzt vorliegenden Form noch aufhalten. Und Ziel der DSW ist es, dass die Streubesitzaktionäre sich eben doch an der Kapitalerhöhung beteiligen dürfen, um dann eine Chance auf die Wertaufholung zu haben. Sollte das nicht passieren, will sie Schadenersatzansprüche geltend machen. Und das würde dann wohl auch auf eine Klage hinauslaufen.
Ja, dieses vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren Staruk, was Warta durchläuft, ist ja bei den Aktionärsschützern ohnehin schon nicht sonderlich gut gelitten. Auch bei Leoni gab es ja den Fall, dass der Streubesitz leer ausgegangen ist. Jetzt hast du schon gesagt, im Fall von Warta gibt es einen neuen großen Gesellschafter, der einsteigt. Das ist Porsche, uns allen bekannt als Autobauer. Jetzt könnte man sich ja fragen, was hat denn Porsche für ein Interesse an einem Krisenfall wie einer Warta? Warum steigen die da ein?
Für Porsche besteht hier ein klares strategisches Interesse. Der Autobauer will die Mehrheit an der Warta-Tochter V4Drive Battery übernehmen. In dieser Tochter bündelt Warta das Geschäft für großformatige Lithium-Ionen-Rundzellen und die werden im Hybridantrieb des Porsche 911 Carrera GTS eingesetzt. Und die Versorgung sichert sich Porsche dann jetzt mit dem Einstieg auch ab.
Unser Kollege Helmut Kipp hat ja schon mehrfach jetzt über Warta berichtet und auch das Rettungskonzept mit dem CEO Michael Ostermann mal etwas näher besprochen. Ostermann ist seit Anfang Mai als CEO im Amt und der muss ja jetzt den Laden irgendwie auch operativ wieder auf Vordermann bringen. Wie will er denn die Warta nach dieser Neuaufstellung wieder aufs richtige Gleis setzen?
Ja, im Prinzip den Wasserkopf ein wenig kleiner machen. Also die Grundschlagwörter sind immer die gleichen. Er möchte Warta schneller, schlanker, effizienter und sparsamer machen. Aber natürlich heißt das im Wesentlichen, die Overhead-Strukturen verschlanken und Entscheidungswege verkürzen. Es gilt, Hierarchieebenen abzubauen. In der Vergangenheit hatte Warta mal ganz andere Größenziele vor Augen und hat im Zuge dessen offenbar auch den gesamten Managementapparat ein wenig aufgebaut. Den gilt es jetzt wieder zurückzubauen. Und deshalb werden auch dort die Stellenstreichungen vorgenommen wohl. Nicht hingegen in der Produktion, da könnte Warta dem CEO zufolge sogar mehr produzieren, wenn da mehr Personal an Bord wäre. Und wenn das Restrukturierungskonzept wie nun vorgeschlagen kommt, dann wäre zumindest die finanzielle Perspektive auch klarer. Denn mit der Vereinbarung hätte Warta die Finanzierung nach eigenen Angaben bis Ende 2027 gesichert. Die Liquiditätsausstattung wäre dann laut Ostermann zwar nicht komfortabel, aber durchaus ausreichend und sein Ziel ist dann mittelfristig natürlich, aber dass Warta sich aus dem Cashflow dann selbst finanzieren kann.
So, jetzt sprechen wir recht viel im Konjunktiv. Das liegt daran, dass dieses Konzept zwar jetzt in Grundzügen mal vorliegt, aber damit ist die Sache ja noch nicht vom Tisch. Wann wissen wir denn genau, ob jetzt dieses Konzept in dieser Form, wie wir es nun kennengelernt haben, auch tatsächlich kommt?
Ja, das kann schon noch ein wenig dauern. Wir müssen jetzt zwar unseren Podcast nicht in 7 Jahre Märkte umbenennen, aber wir können hier schon durchaus davon ausgehen, dass allein dadurch, dass die Gremien der beteiligten Parteien noch zustimmen müssen, das Bundeskartellamt muss noch grünes Licht geben und ich nehme an, da werden sich einige Juristen noch mal drüber beugen. Wir haben ja auch den DSW-Protest noch gehört und so weiter. Also bis das Konzept dann final stehen könnte, denke ich mal, ist durchaus eher in Monaten als in Tagen oder Wochen zu rechnen.
Ja, diese ganzen Einigungen müssen dann dokumentiert werden, die müssen zum Sanierungsgericht. Also viele Juristen, glaube ich, werden in den nächsten Tagen da reichlich Lektüre haben und die ein oder andere Billebillauer dürfte da noch auf die Uhr kommen. Das war auf jeden Fall mal der Stand bei Warta heute. Wir werden das Thema natürlich weiter begleiten. Vielen Dank erstmal für die Einordnung. Das war Sebastian Schmidt, unser Chefredakteur der Börsenzeitung. Schön, dass du da warst.
Danke, hat mich gefreut, wie immer.
In den kommenden Tagen wird es auch bei einigen Banken spannend und nähere Details dazu hat mein Kollege Philipp Habdank heute mitgebracht. Hallo Philipp.
Hi Sabine.
Starten wir am Montag, da legt die LBBW frische Zahlen vor, am Donnerstag dann die DZ-Bank und beide haben etwas gemeinsam, was sie, schätze ich mal, eigentlich lieber nicht gemeinsam hätten. Beide sind nämlich bei dem Agrarhändler BayWa engagiert, der gerade ganz schön in der Krise steckt und speziell bei der DZ-Bank werden da ja so ein bisschen auch unliebsame Erinnerungen wach, ne?
Durchaus. Ist leider schon das zweite größere Engagement in jüngerer Zeit, das der DZ-Bank Sorgen macht. Im vergangenen Jahr war die Versicherungstochter R&V, der eine erinnert sich, bei der inzwischen insolventen Signa-Gruppe von René Benko engagiert. Die Rede damals war von einem 3-stelligen Millionenbetrag. Ja, und jetzt sorgt der Agrarhandelskonzern BayWa eben für Unruhe. Der stammt ja ebenfalls aus dem Genossenschaftssektor. Und für die BayWa musste vor kurzem ein Rettungspaket geschnürt werden und an dem wiederum hat die DZ-Bank einen gewichtigen Anteil.
Von welchen Summen sprechen wir denn da?
Zunächst mal verzichten mehrere Banken vorläufig darauf, fällige Kredite sofort einzufordern. Die DZ-Bank hat gemeinsam mit der Bayerischen Raiffeisen Beteiligungs AG zudem insgesamt 120 Millionen Euro aufgewendet, um der BayWa eine Beteiligung an der BRB Holding abzukaufen, die sie aber nur interimistisch selbst halten will. Außerdem haben 3 wichtige Gläubigerbanken, neben der DZ-Bank noch die LBBW und die HVB, einen Überbrückungskredit von insgesamt 272 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die DZ-Bank äußert sich selbst nicht zu ihrer Rolle bei der BayWa-Rettung. In informierten Kreisen heißt es aber, dass sie aufgrund ihrer hervorgehobenen Stellung im genossenschaftlichen Verbund ja schon die Stützungsmaßnahmen auf Seiten der Banken koordiniert haben soll.
Jetzt hast du schon gesagt, an diesem Rettungspaket ist auch die LBBW beteiligt. Was kann man denn von den Schwaben jetzt am Montag bei ihrer Halbjahrespräsentation erwarten?
Die LBBW hatte, wie auch die DZ-Bank, 2023 noch ein Rekordjahr verzeichnet. Vor Steuern verdienten die Stuttgarter fast 1,4 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr soll es zumindest mehr als 1 Milliarde werden. Zum Vergleich: die DZ-Bank-Gruppe hatte im vergangenen Jahr knapp 3,2 Milliarden Gewinn vor Steuern erzielt und die peilen für 2024 ein Ergebnis vor Steuern an, das zwischen 2 und 2,5 Milliarden Euro liegt.
Dann wechseln wir jetzt mal vom süddeutschen Raum in den Norden. Da berichten in den nächsten Tagen auch zwei Banken über ihr erstes Halbjahr. Den Anfang macht am Mittwoch die Oldenburgische Landesbank, die OLB. Und bei der stehen die Zeichen ja auf Veränderung.
Ja, die technische und die rechtliche Migration der Degussa Bank steht bei der OLB kurz bevor. Die OLB hat die Degussa Bank ja übernommen und die Migration soll am 30. August erfolgen. Also 2 Tage nach Vorlage der Halbjahreszahlen.
Jetzt gilt ja die OLB immer auch so ein bisschen als möglicher Börsenkandidat. Was kann man denn jetzt von den Zahlen erwarten?
Das Bild ist durchwachsen. Die OLB hat im ersten Quartal eher schwächer ins Jahr gestartet. Es lag an einer höheren Risikovorsorge und gestiegenen Kosten. Zuletzt kamen Ausgaben im Zusammenhang mit der Degussa-Transaktion hinzu. Und außerdem musste die OLB auch noch einige interne Strukturen anpassen, um regulatorische Standards zu erfüllen. Das alles hat für steigende Aufwendungen gesorgt.
Und was glaubst du, ab wann wird man dann auch mal positive Effekte aus der Übernahme sehen?
Da sollte man auch in diesem Jahr schon Effekte sehen. Im Zuge der Akquisition erwartet die OLB in diesem Jahr einen Sondergewinn vor Restrukturierung von etwa 70 Millionen Euro.
Und wir bleiben noch ein bisschen in Norddeutschland. Am Donnerstag kommen dann Halbjahreszahlen von der NordLB. Und die hat ja kürzlich einiges im Portfolio nochmal durchgebürstet.
Stimmt. Die NordLB hat sich aus der Flugzeugfinanzierung zurückgezogen. Den Großteil des Portfolios von rund 2,8 Milliarden Euro will die Landesbank an die Deutsche Bank verkaufen. Das soll helfen, die Profitabilität zu verbessern. Die NordLB fokussiert sich dafür stärker auf die Geschäftsfelder erneuerbare Energien und auf die Gewerbeimmobilienfinanzierung sowie auf das Geschäft mit Firmenkunden.
Jetzt hast du schon gesagt, Profitabilität ist ein Thema. Was erwarten denn jetzt Beobachter von den Halbjahreszahlen?
Da herrscht durchaus Optimismus. Die NordLB hatte die Investoren im März eigentlich für 2024 noch auf ein, Zitat, etwas niedrigeres Vorsteuerergebnis als 2023 eingestimmt. Als Grund nannte sie die erwartete EZB-Zinssenkung. Zumindest im ersten Halbjahr scheint sich der positive Ergebnistrend aus dem Vorjahr aber fortgesetzt zu haben. Und wer die Vorjahreszahlen nicht mehr präsent hat, 2023 hat die NordLB ein Vorsteuerergebnis von 271 Millionen Euro verbucht. Das war damals mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Damals waren es 104 Millionen.
Ein paar weitere Termine stehen auch außerhalb der Bankenwelt noch an. Am Montag bleiben die Börsen in Großbritannien geschlossen, da ist Börsenfeiertag. Am Mittwoch veröffentlicht dann die EZB die Daten zur Kreditvergabe für den Monat Juli und das IDW legt seine Konjunkturprognose vor. Am Donnerstag lädt dann der Verband der Chemischen Industrie, der VCI, zu einer Forschungspressekonferenz in Frankfurt. Und in Brüssel gibt es am Donnerstag ein informelles Treffen der EU-Außenminister und am Freitag treffen sich in Brüssel die EU-Verteidigungsminister zum informellen Treffen. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren, die gibt es in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und natürlich auch online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und auf börsen-zeitung.de finden Sie natürlich auch immer die aktuellen Schwerpunktthemen, Veranstaltungen und Podcasts. Und den Link gibt es in den Shownotes zu dieser Folge. So, das werden also die Themen in der nächsten 35. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Podcast-Episode war am Donnerstag um 17 Uhr. Ja, was kann ich Ihnen sonst noch an die Hand geben? Am Mittwoch geht der Rheingauer Weinmarkt auf der Freskas los. Der wird bis zum 6. September laufen. Das ist sicherlich auch ein guter Anlaufspunkt. Philipp, wie ist bei dir? Wein oder Bier?
Ich nehme beides, nur nicht gemischt.
Ja, ich glaube, das wird da auch nicht angeboten. Also Rheingauer Weinmarkt ab dem Mittwoch auf der Freskas hier in Frankfurt. Und wir hören uns, wenn Sie mögen, am kommenden Freitag wieder. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Und bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.